Ja, wir sind ja mitten in einer Predigtreihe zum Thema Gemeinde und Familie. Gemeinsam stark. Und heute geht es vor allem um die Eltern. Es ist ja so, das Wichtigste in unserem Leben haben wir nie üben können. Ganz interessant. Zum Beispiel geboren werden hat man nie üben können. Auch die Mutter, die gebiert, die konnte das nicht üben vorher. Das Kind hat nicht üben können, wie es ist, wenn ich plötzlich da den Sauerstoff von woanders her bekomme. Wir konnten auch nicht üben, Eltern zu werden. Wir konnten nicht üben, wie es ist, eine Ehe zu führen, wie es ist, Kinder zu haben. Das konnten wir nicht üben. Wir können auch nicht üben, zu sterben. Und Gott hat das so gewollt und er hat uns eigentlich sehr hilflos gemacht. Und ich glaube, er hat es darum gemacht, weil er uns ganz, ganz fest in seiner Abhängigkeit halten möchte. Das letzte Mal sind einige von euch, vor allem Männer, aber auch Ehepaare, einzelne Personen nach vorne gekommen und haben sich da so einen Stein mitgenommen. Wir haben nachgedacht über Josua 24, wo es heißt, da sagt Josua, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Eine ganz klare Entscheidung im hohen Alter von 110 Jahren, wo man sagen könnte, der hat sich ja schon x-mal entschieden. Tut immer wieder gut, diesen Bund mit Gott zu erneuern. Und Josua hat das vor der ganzen Versammlung gemacht, hat einen Stein genommen und gesagt, dieser Stein hat alles gehört. Der ist ein Zeuge zwischen mir und Gott für das Versprechen, das ich gemacht habe. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist mit dem Stein. Ob er jetzt irgendwo einen Platz gefunden hat zu Hause. Ich habe mir zuerst noch überlegt, soll ich so runde, geschliffene Steine mitbringen? Wir sind an einem Bach vorbeigefahren, Margit und ich, und haben gedacht, oh, das wären schöne Steine. Und schlussendlich sind sie so kantig und gebrochen. Und ich habe gedacht, das ist genau das Richtige. Denn oft ist ja unser Leben so kantig und überhaupt nicht ideal. Vielleicht auch durch Zerbruch gegangen. Es reibt, es tut weh. Und ihr habt euch vielleicht überlegt, kann ich das Teil so auf ein schönes Möbelstück stellen, wenn das da, oder? Das gibt dann so Verletzungen. Nehmt irgendetwas drunter und dann ist das okay. Aber denkt immer wieder daran, ich bin auch so ein kantiger Typ, eine kantige Typin wie dieser Stein. Und vor allem denkt daran, dieser Stein hat zu tun mit meiner Beziehung zu Gott. Ich will ihm dienen, ich will ihn ehren. Und dieser Stein darf nicht dazu verwendet werden, ihn auf andere Menschen zu werfen. Okay? Bitte nicht. Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und wir haben ein Thema, in dem es auch um ganz viele Nöte geht. Menschen, die extreme Schwierigkeiten, Herausforderungen erleben und damit am Ende ihrer Kräfte sind. Und Margit ist bereit, euch nur aus unserem Leben so einen Wochenrückblick zu geben, seit dem letzten Sonntag, was sie alles erlebt hat. Danke vielmals, Schatz.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite her.
Deutsch.
Ja. Guten Morgen meinerseits. Am Sonntag haben wir nach dem Gottesdienst am Nachmittag noch miteinander gesprochen und auch Jesus gesagt, du lässt uns die Erfahrungen machen in der kommenden Woche, die frisch sind und die es braucht, um dem Gottesdienst noch irgendwie Gewicht zu geben. Und eigentlich sind wir sehr überrascht worden, wie viele Menschen genau diese Woche uns kontaktiert haben. Es begann am am Montag eine Frau mit Teenagern. Sie ist absolut am Ende, christliche Familie, aber sie muss sagen, ich mag nicht mehr. Und da kommt bei mir auch die Frage, tu dir ja nichts. Es ist ganz ein schwieriger Fall. Und 2 Tage danach nochmal eine Person, die uns über den Weg gelaufen ist. Sie hat jetzt eine Wohnung genommen, weil es nicht mehr geht in der Ehe, auch mit 2 Teenagern. Liebe Christen, jemand anders, die in der Mission waren und jetzt ein Streit ist um ein Erbe, es sind auch Kinder betroffen. Das hat uns so bewegt, so schwierige Sachen. Wir hatten auch einzelne schöne Punkte, aber das Schwierige war sehr stark diese Woche. Auch eine Person, die mit Pflegekindern unterwegs ist und der Junge, der Pflegejunge, 7 Jahre, hat keine Verwandten. Und sie sind jetzt im Adoptionsverhältnis. Also es gibt auch schwierige Situationen, auch bei uns in der Schweiz, bei uns Christen. Und wir wollen hinschauen und Gott hat mir, ich bin ihm so dankbar, große Ohren und ein Herz gegeben, ein großes Herz, um zu hören und zu ermutigen. Ja, auch 2 ehemalige Pflegekinder, 1 davon in der Klinik, ein anderes in großer Not. Eine andere Mutter mit der Tochter, die stark magersüchtig ist. Es macht etwas mit mir. Eine Situation von einer noch nicht Christin, mag gar nicht mehr mit den Kindern, hat uns kontaktiert, die Kinder sind Vorschulstufe. Ich kann nur noch durchlassen. Ich sehe nicht mehr, dass ich sonst die Kraft hätte, zum Einzugreifen. Ja, das machte mit uns etwas. Und für mich ist es so toll, die Hoffnung zu erkennen, auch im Frühling, von einem Stecken, der mit Blüten dicht besetzt ist, die hervorkommen. Und um das geht's mir und geht's uns, dass wir erfahren, wie die Gnade, wie die Hilfe von Gott so groß ist. Das Vertrauen, das ist Hammer. Und ich habe heute Morgen diesen Ast von meinem Aprikosenbaum abgeschnitten. Die Blüten sind schon größer, als ich dachte, aber einfach als Hoffnungsträger für jede dieser Situationen. Es ist Hoffnung da. Und darum bin ich so dankbar, Christ zu sein und seine Bestimmung zu leben.
Danke vielmals, Schatz, du hast das wunderbar gemacht. Ist uns wirklich unter die Haut gegangen, diese vielen Kontakte mit Menschen, die Not haben. Und ich habe gemerkt, alle diese Kontakte ging es überall um Beziehungen, vor allem Ehen, die zerbrochen sind, die stark herausgefordert sind und auch Kinder, die verwahrlost sind. Die Eltern fühlen sich völlig überfordert. Oder ein Kind, das überhaupt keine Verwandten mehr hat, keine Eltern, keine Geschwister, nichts, steht einfach da. Noch so klein, ist furchtbar. Und es gibt ja verschiedene Gründe, dass wir das erleben. Das eine ist, und das will ich ganz klar sagen, das ist Satan. Ganz offen gesagt, Satan, er hatte von Anfang an in der Schöpfung, im Paradies, die Absicht, Beziehungen zu zerstören. Und wenn er das schafft, hat er alles erreicht, was er will. Beziehungen, die Beziehung zu Gott, die Beziehung zwischen Adam und Eva, die Beziehung von ihnen zu ihren eigenen Söhnen, da ging schon ganz, ganz früh so viel kaputt. Und Gott lebt in einer Dreieinigkeit. Gott lebt in einer permanenten, chronischen Beziehung. Gott ist ein Beziehungsgott. Mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Und sie leben uns vor, wie sie immer wieder eins sind, obwohl sie ganz unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen. Sie sind alle gleich wertvoll. Und sie regieren miteinander, sie herrschen miteinander, sie lieben einander. Für mich das schönste Bild der Einheit, das es gibt. Und wir auf der anderen Seite sind auch für Beziehungen erschaffen. Wir sind auch zur Einheit erschaffen, aber wir tun uns so schwer, das auszuleben. Und ich glaube, jedes von uns hat irgendwo seinen Beziehungsknörz. Eine Person in unserem Hauskreis hat mal gesagt, unter jedem Dach ein Ach. Ist so. Ich glaube, jedes von uns hat irgendwo ein Ach. Irgendeine Herausforderung. Und gerade für Eltern sind die Herausforderungen zum Teil enorm. Der ganze Druck durch den Wertewandel in unserer Gesellschaft, das ist schon ein Faktor. Dann auch die Entwicklung des Familienverständnisses von der Großfamilie, vom Haus zu der Kleinfamilie, eine isolierte Zelle, wo die Eltern völlig auf sich selbst angewiesen sind. Sie hatten das nie üben können und sie haben auch nirgends Unterstützung. Vielleicht wollen sie auch keine Unterstützung, weil das peinlich ist, dazu zu stehen, wir schaffen es nicht. So wie die Mutter, die du erwähnt hast. Ich bin völlig überfordert mit meinen Kindern im Kindergartenalter. Ich lasse sie einfach laufen, dann habe ich weniger Probleme. Und dann kann das Kind wählen. Stellt euch vor, das Kind konnte im Kindergartenalter wählen, zu wem es übernachten gehen soll, weil die Mutter ein paar Tage weg ist. Zu wem wählst du? Zu denen oder zu denen? Ah, dann frage ich diese. Und wo wir sagen, das werdet ihr am nächsten Sonntag merken, in diesem Alter müssen die Eltern Führung übernehmen. Und auf die Länge zahlt sich das aus. Und wenn man das nicht macht, im frühen Kindesalter, dann ist die Gefahr groß, dass die Kinder zu Uflaten werden. Wisst ihr, was ein Uflat ist? Ich habe den Begriff schon lange nicht mehr gebraucht. Aber so, ja, zum Teil auch freche Bengel oder Kinder, die sich immer wieder durchsetzen. Versteht ihr, wenn du von Weitem zuhörst, hast du den Eindruck, der kleine Junge ist der Papi und das andere ist sein Sohn. Also, wo die Verhältnisse gekehrt werden. Aber einfach heute will ich euch Mut zusprechen, gerade diejenigen von euch, die sich so kantig und gebrochen vorkommen, wie diese Steine, wie wir Hilfe bekommen. Und ich beginne bei der Ehe. Ich glaube, da liegt ein ganz entscheidender Schlüssel für ein gelingendes Familienleben, dass wir gute, stabile Ehen haben. Und für uns als Eltern ist das entscheidend. Allein schon die Frage, ob wir uns einig sind in der Kindererziehung. Die Kinder sind so schlau, die können uns sehr gut gegeneinander austricksen. Geht es zuerst zum Mami fragen, bekommt es nicht, was es will, dann geht es zum Papi. Und wenn die Eltern da nicht wirklich synchron erziehen, haben sie ein Problem. Da kann man nicht konsequent sein. Ich habe das letzte Mal von der Synergie gesprochen. Das heißt, ein Pferd zieht eine Tonne, zwei einzelne Pferde können je eine Tonne ziehen, gibt zwei Tonnen. Wenn die Pferde gemeinsam an einem Wagen angespannt sind, gibt es Synergie. Die schaffen 7 Tonnen. Und Gott hat gewollt, dass wir in unseren Ehen in einer Synergie leben. Das heißt, wir leben mindestens in die gleiche Richtung. Versteht ihr? Wir sind verschieden, das sind unterschiedliche Pferde. Aber sie ziehen in die gleiche Richtung und wenn die in verschiedene Richtungen ziehen, ist die Synergie weg. Und so hat es sich Gott gedacht, dass wir miteinander in dieselbe Richtung ziehen. Darf ich bei dieser Gelegenheit euch, vor allem den jungen Menschen von euch, die vielleicht noch offen sind für eine Beziehung oder verliebt, einfach ein paar Tipps geben und nehmt die zu Herzen. Sie kommen aus unserer Erfahrung und ist eure Verantwortung, wie er das umsetzt, aber mir ist das ganz, ganz wichtig. Zuerst einmal ist es entscheidend, wen ich als meinen Partner aussuche. Für wen entscheide ich mich? Und da merke ich, ist die Gefahr groß, dass man viel zu oberflächlich in eine Beziehung steigt. Oder der Eindruck hat, ja, das andere verändert sich noch und ist vielleicht im Moment noch nicht so leidenschaftlich mit Jesus unterwegs. Aber das kommt dann schon. Und unser Französischlehrer hat immer gesagt, avant le mariage, invariable. Après le mariage, variable. Denkt immer wieder daran, vor eure Beziehung fest ist und ihr verheiratet seid, gibt sich jedes die größte Mühe, sich von der besten Seite zu zeigen. Das liegt in der Natur der Sache. Wenn ich merke, besucht habe, ich habe mir vorher geduscht, ich habe mich parfümiert, ich habe mich gekämmt, ich habe schöne Kleider angezogen, sind meine Schuhe sauber, versteht ihr? Da musste alles stimmen. Und in der Beziehung ist dann immer die Angst, ich könnte das andere ja verlieren, wenn ihm irgendetwas Negatives an mir auffällt. Wird alles wunderschön kaschiert. Und im Französischen ist das so mit dem Adjektiv, oder? Das ist vor dem Verb ist es unveränderlich und nachher ist es veränderlich. Also wenn man geheiratet hat, lernt man sich dann plötzlich kennen, wie man wirklich ist. Und das ist zu spät. Ihr müsst eine ganz offene Beziehung pflegen, wenn ihr verliebt seid. Und es gibt keine Tabuthemen. Ihr müsst wissen, wen ihr heiratet. Und lasst nicht locker. Und seid sogar bereit, eine Beziehung aufzugeben, wenn ihr nicht sicher seid. Lieber als Single leben, als die Hölle haben in einer Ehe. Und ich will das euch einfach ans Herz legen. Und die entscheidendste Frage für mich ist, hat das andere eine Leidenschaft für Jesus? Sollte selbstverständlich sein. Ist ein Mensch, der mit Jesus unterwegs ist. Und ich stelle mich nicht als das große Beispiel hin. Aber mir war das enorm wichtig, als ich die Merkel kennengelernt habe. Das war so in verschiedenen Jugendlagern, wo wir waren. Und ich habe sie dann immer wieder gesehen, wie sie mit ihrer Bibel unterwegs war und mitgelesen hat, wenn wir irgendeine Stelle aufgeschlagen haben. Und ich habe gespürt bei ihr, wie sie hungrig ist nach Erkenntnis aus der Bibel und hungrig nach Jesus. Und ich habe sie auch beobachtet. Entschuldigt, aber hält sie sich mehr unter Frauen oder unter Männern auf? War für mich eine wichtige Frage. Ich will keine Frau, die auch, wenn wir verheiratet sind, immer noch den Eindruck hat, sie muss andere Männer beeindrucken. Entschuldigung, in aller Offenheit. Glaube ist Priorität. Und es gibt einzelne, ganz seltene Beispiele, wo der Partner später noch zum Glauben gekommen ist, nach der Heirat oder im Zusammenhang mit der Heirat, aber das ist nicht die Regel. Gott will das. Wisst ihr? Und er will auch, dass wir klare Sache machen. Das ist ein weiterer Gedanke, dass wir bereit sind zu warten. Ich sage es ganz offen und ungeschützt, zu warten mit der Sexualität, mit dem Sex, bis zur Ehe. Und wir haben als Eltern mit unseren Kindern über dieses Thema schon früh gesprochen und sie immer wieder daran erinnert, weil uns das ganz wichtig ist. Das hat mit Gehorsam Gott gegenüber zu tun, ist nicht meine Erfindung. Wenn ich das erfunden hätte, ich hätte es vielleicht anders gemacht. Ein wenig versuchen, das und das. Aber Gott wollte das anders. Und wir ehren ihn und ich glaube, es liegt ein Segen auf einer Ehe, wenn wir von Anfang an uns entscheiden, wir ziehen nicht zusammen. Wir werden mit Sex bis zur Ehe und dann wird auch die Heirat zu einem ganz anderen Erlebnis. Dann kommt der Dessert, versteht ihr? Und den behalten wir, bis das Hauptmenü vorbei ist. Und wir ziehen in der Suppe nicht vor. Gott hat das so gewollt. Er will es und darum machen wir es. Das ist am einfachsten. Wenn wir einfach Gott gehorchen, dann kann er uns segnen. Und wisst ihr, dann kann er sogar in kaputten Situationen segnen und wirken. Kommt mir noch etwas in den Sinn. Im Lukas 15, der Vater mit den zwei verlorenen Söhnen. Stellt euch vor, Jesus redet hier von einem Vater und redet eigentlich von Gott, von seinem Vater. Und der hat sogar die idealste Erziehung und die Söhne brechen aus. beide. Wir sehen hier, dass Gott weiß um unsere Nöte, um alle Schwierigkeiten und er ist immer wieder bereit zu helfen. Und wenn wir verheiratet sind, ist entscheidend, dass die Beziehung zu Gott die höchste Priorität hat. Nicht nur für jedes Einzel, sondern in der Synergie. Ich kann mir eine Ehe schlichtweg nicht vorstellen, wo wir nicht miteinander regelmäßig beten und die Bibel lesen. Mit Gott reden. Das ist die, wenn jemand bei mir Hilfe sucht, wegen irgendeiner Krise, Ehekrise oder was es ist, der erste Schritt ist immer, dass ich zu Gott schreie. Psalm 77. Ja, zu Gott schreien, wie Israel in Ägypten. Wir brauchen dich. Und wisst ihr, wenn wir zu ihm schreien, sind wir genau an dem Punkt, wo er uns haben will. Er kommt nicht einfach so. Oh, du Arme, komm, kann ich dir irgendwie helfen? Er wartet, bis wir ihn fragen. Wisst ihr, Gott ist bereit einzugreifen. Er kann sogar in den unmöglichsten Situationen Wunder tun, die weit über unsere Erwarten hinausgehen. Aber wir müssen ihn suchen. Wir müssen die Hilfe bei ihm suchen. Wir müssen dazu stehen, dass wir eckig und kantig sind, gebrochen sind. Und dass wir ihn brauchen. Und dann kann er eingreifen. Gemeinsam beten. Für die Ehe beten, wenn ein Ehepaar nicht mehr zurechtkommt. Füreinander beten, für die Situation, einander segnen. Für die Kinder beten, für die Kindeskinder beten. Wir machen das fast jeden Tag. Wir beten auch für unsere Enkelkinder. Und wir haben sogar begonnen, für die nächsten Generationen zu beten. Und was auch ganz wichtig ist, ist in der Ehe, dass wir einander immer wieder vergeben können. Denn wir werden aneinander schuldig, ob wir das wollen oder nicht. Unsere Beziehungen leiden alle. Und sie müssen sorgfältig gepflegt werden. Und eins, ein Rezept dazu, ein Geheimnis, ist die Vergebung. Das gibt dann immer wieder reine Luft. Das ist etwas Wunderschönes. Und noch etwas ganz Wichtiges. Wenn ihr nicht weiterkommt, dann sucht bitte Hilfe. Sucht Hilfe. In den meisten Fällen, die wir kennen, haben Ehepaare oder auch Eltern zu spät Hilfe gesucht. Wenn die Kinder Teenies sind, ist schon so viel gelaufen. Sucht früh Hilfe. Wir müssen in der Gemeinde eine Kultur haben, wo wir angstfrei aufeinander zugehen können und auch sagen können, wie es uns wirklich geht. Ohne Theater. Manchmal habe ich Angst, dass in der Gemeinde zu viel Theater gespielt wird. Man lächelt und alles ist okay und schön und gut. Und die Leute haben keine Ahnung, wie es uns wirklich geht. Und wisst ihr, wir können das auch verhindern, wenn wir so etwas pharisäisch eingestellt sind. Oh, da, wunderbar, hätte das auch nicht ein Problem, versteht ihr? Das ist nicht die Haltung, sondern die Haltung ist Barmherzigkeit, Mitleid, einander helfen. Die Gemeinde sollte eine angstfreie Zone sein. Der Ort, wo ich offen sein kann und nicht verrissen werde. Und wisst ihr, ich habe selber erlebt, immer wenn ich offen gewesen bin, haben sich auch andere geöffnet. Und das ist ein Geheimnis. Ja, jetzt kommen wir dann zu einem Bibeltext, den ich mit euch anschauen will. Aber liebe Verliebte und Verlobte und auch Verheiratete, achtet unbedingt auf diese Punkte und wo bei euch Fehler passiert sind, steht dazu, bittet Gott um Vergebung und geht mit ihm vatergrad vorwärts. Und dann ist Hoffnung. Es ist Hoffnung sogar für einen Buben, der seine ganze Verwandtschaft verloren hat. Da lebt niemand mehr, das hat Margret erwähnt. Ein Kind. Furchtbar. Kann mir das gar nicht vorstellen. Aber es besteht Hoffnung durch Gott, der Wunder tut. Und er ist nicht abhängig von unserer Biografie. Überhaupt nicht. Das ist für einen Pieps. Im Gegenteil, er kennt uns ja. Er hat schon alle Tage unseres Lebens in seinem Buch geschrieben. Ich bin überzeugt, er hat für jeden Menschen, auch den Hintersten und Letzten, einen genialen Plan. Hängt alles davon ab, ob du dich ihm zur Verfügung stellst und in Leidenschaft ihm nachfolgst. 5. Mose 6. Wir haben letztes Mal Josua angeschaut, im hohen Alter. Jetzt schauen wir Mose an, im hohen Alter. Und es gab so ein Traktat, letzte Worte großer Männer. Höchst interessant, was große Männer, die bekannt waren, in ihren letzten Stunden auf dem Sterbebett gesagt haben. Sehr bezeichnend. Und was hat Mose gesagt? Das ist ja dann etwas, das einem sehr wichtig ist, so wie ein Konzentrat an Lebensweisheit. Dies ist das Gebot, die Ordnungen, ich bin im 5. Mose 6, Vers 1, die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, damit ihr sie tut in dem Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen, damit du den Herrn, deinen Gott, fürchtest alle Tage deines Lebens, um alle seine Ordnungen und seine Gebote zu bewahren, die ich dir gebiete. Und jetzt kommt es. Du, ist für dich wichtig, dein Sohn und deines Sohnes Sohn, dein Enkel, damit deine Tage lange wäre. Und nun, Israel, achte darauf, sie zu tun, damit es dir gut geht und ihr sehr zahlreich werdet, wie der Herr, der Gott deiner Väter, zu dir geredet hat, in einem Land, das von Milch und Honig überfließt. Mose sagt, hey, wenn ich jetzt etwas sage, betrifft das nicht nur dich. Es gibt ja die Eltern, die haben ihre Kinder zu Hause und sie sagen, ja, Gott, etwa 20 Jahre, Augen zu und durch und dann ist alles vorbei. Wenn Kinder endlich erwachsen sind. Also man wartet nur darauf, bis die Teenies endlich ausgeflogen sind, oder? Und das ist ja furchtbar. Eltern, die warten, bis der Erziehungsstress vorbei ist. Wir haben nicht nur für uns eine Verantwortung, sondern auch für die nächste und übernächste Generation. Genauso wie das in der natürlichen Fortpflanzung ist, ist es auch in der geistlichen Fortpflanzung. Gott will, dass wir uns geistlich in eine nächste Generation fortpflanzen. Und da spreche ich auch Singles an unter uns oder kinderlose Ehepaare, die eine große Verantwortung haben, dass sie ihr Leben, ihre Leidenschaft in eine nächste Generation investieren. Kinder und Kindeskinder, darum geht es. Eine Langzeitvision. Und denkt in der Gemeinde nicht nur an eure Generation, sondern auch an die zukünftigen. Und wenn Jesus vorher wiederkommt, ist es umso schöner. Oder? Das ist dann auch ein Dessert. Jetzt kommt Vers 4 und 5. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Boah, Altes Testament. Es gibt ja immer wieder so der Versuch zu unterscheiden, wie ist der Gott im Alten Testament und wie ist Gott im Neuen Testament. Im Alten Testament ist es der heilige Gott, der strenge Gott, der rachsüchtige, und im Neuen Testament in Jesus der liebende Gott. Gott verändert sich nicht. Der höchste Unterschied ist, dass Jesus erst im Neuen Testament auf diese Erde gekommen ist und wir durch ihn die Gelegenheit haben, die Chance haben, mit Gott in eine noch engere persönliche Beziehung zu kommen. Braucht keinen Vorhof und kein Heiligtum. Wir können direkt im Allerheiligsten mit Gott in einer Beziehung stehen. Und hier schon werden wir aufgefordert, Gott zu lieben. Und das ist ein Appell, den ich an euch habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe heute immer noch so ein kleines Polizeitrauma von einer Situation, wo ich auf der Autobahn unterwegs gewesen bin mit einem überdimensionierten Anhänger. Und es hat mir niemand gesagt, dass ich erweiterte Rückspiegel brauche bei diesem Ding. Oder? Und dann fährt plötzlich die Polizei neben mir auf der Autobahn so gleich schnell und sie haben immer rüber geschaut. Ich habe gesagt, Geschwindigkeit ist okay, den Gurt habe ich an. So dieser Check, kennt ihr den? Den Polizeicheck, ist alles okay? So. Und dann reinschauen, wie wenn man da völlig gemütlich unterwegs ist. Oder? Und ist ja furchtbar. Und dann haben sie mich rausgenommen. Haben mir gesagt, fehlen die Rückspiegel. Buße. Schlussendlich habe ich 700 Franken bezahlt, obwohl ich ein sehr einsichtiger Sünder gewesen bin. Ich habe mich nicht gewehrt, ich habe mich nicht gerechtfertigt. Ich war so lieb in der Hoffnung, dass sie mir das Teil erlassen. Aber es ging nicht. Und wisst ihr, mit Gott so umgehen liegt in unserer Natur. Das ist einfach so. So dieses Trauma. Wie denkt jetzt Gott über mich und ich muss mich zusammennehmen und ich muss ihn günstig stimmen oder ich muss mich verstecken vor ihm, ist alles so menschlich. Aber wenn ihr das hier lest, verliebt sein in einen Polizisten, Entschuldigung, geht nicht. Nein, verliebt sein in Gott. Du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen. Ganzem Herzen Gott lieben, mit deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft, auch mit all deinen körperlichen Kräften Gott lieben. Hey, was ist am Mittwoch? Was ist das für ein Tag? Mittwoch, 14. Februar, Valentinstag. Ich plädiere einen Valentinstag für Gott. Und zwar nicht nur am 14. Februar, sondern jeden Tag. Jeden Tag mit Gott Valentinstag. Okay? Steht hier, ist biblisch, ist nicht meine Erfindung. Gott lieben. Von ganzem Herzen. Von ganzer Seele und mit aller Kraft. Denk mal über deine Beziehung mit Gott nach. Ist es eine Liebesbeziehung? Bist du in ihn verliebt? So wie ein junges Paar, das nicht warten kann, bis sie sich sehen. Wisst ihr, wenn man so richtig verliebt ist, muss ich ja gar nichts sagen, aber kennen wir alle dieses Gefühl, man bringt alles in Zusammenhang mit dieser Beziehung. Die dominiert die Gedanken und alles. Und Gott liebt es, wenn in unserem Leben alles in irgendeiner Form in Zusammenhang mit ihm und seiner Liebe gebracht wird. Warum sollen wir ihn lieben? Weil er uns liebt. Wir erwidern etwas. Er liebt uns, und wenn ihr es nicht glaubt, dann lest die Bibel. Ab dem Römerbrief bis in die Offenbarung. Wisst ihr, wie alle diese Briefe beginnen? Römer bis Offenbarung, das sind 2/3 des Neuen Testaments. Jeder Brief beginnt so: Gnade und Friede sei mit euch. Von Gott, dem Vater und von Jesus Christus. Gnade und Friede. Was ist Gnade und Friede? Ist ein Geschenk? Gnade. Genießt doch diese Gnade. Genießt sie. Und wisst ihr, je mehr wir diese Gnade genießen, umso mehr sind wir gnädig miteinander. Entschuldigung, ich bin etwas intensiv, aber es ist mir so wichtig. Ich hätte am liebsten, wenn ihr alle, dass ihr wirklich das alle begreift. Und für die einen ist es gar nichts Neues. Die haben vielleicht einfach Freude, dass ich das so betone. Und ich will niemandem Angst machen, im Gegenteil. Genießt diese Gnade von Jesus. Genieße sie, wenn du mit ihm Gemeinschaft haben kannst. Du musst vor ihm nichts verstecken. Und Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen, die sind barmherzig miteinander. Und darum ist es eine angstfreie Zone, wo ich auch zu jemandem gehen kann, mich anvertrauen kann. Muss ja nicht gleich alles auf der Bühne sein. Das kann im persönlichen Gespräch sein, wo man sagt, du, Ich habe ein riesiges Problem als Vater mit meinem Sohn. Mit meinem Ältesten. Ich komme mit ihm nicht zurecht. Und ich weiß nicht, was anfangen, wenn wir mal gemeinsam Zeit haben. Versteht ihr? Sich anvertrauen. Die wichtigsten Dinge im Leben konnten wir nie üben, aber wir können Rat holen. Und das ist das Entscheidende. Dass wir nicht isoliert als Familie alleine daherdümpeln, sondern bereit sind, aufeinander zu hören. Und da kommen wieder die Großeltern. Wenn zu den Kindern eine Vertrauensbeziehung ist, dann kommen die Kinder und sagen, wie habt ihr das gemacht oder was rät ihr uns? Und wir schätzen das enorm, wie eine unserer Töchter, die hat angerufen, wir waren am Mittagessen, das ging eine halbe Stunde, aber ich habe nicht gesagt, du, wir haben es eilig, ich habe da noch ein heißes Menü im Teller. Dann bekommt sie Priorität und sie hat sich uns anvertraut, Fragen gestellt. Ist interessant, dass sie jetzt selber auch ein Pflegekind hat, nachdem auch wir Pflegekinder hatten. Das tut dann auch gut, wenn man merkt, das Kind hat uns als Vorbild genommen. Gott lieben. Und jetzt kommt noch das Letzte. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Das Wort Gottes ist so kostbar und so entscheidend, dass wir nicht genug darüber reden können. Das ist der idealste, der beste Maßstab, den es gibt für ein erfülltes Leben, das Gott gefällt. Die Bibel ist mein liebstes Buch und hoffentlich auch euer liebstes Buch. Und Gott geht hier sogar so weit, dass er sagt, schreib sie auf deine Hand, auf deine Stirn, zwischen die Augen, an die Türpfosten. Das ist allgegenwärtig, bei allem, was ich mache, immer wieder dieser Bezug. Ich zeige euch, wie die orthodoxen Juden das verstehen. Einfach so ein kurzer Einblick. Orthodoxe Juden neigen ja dazu, das Alte Testament auch in Bereichen wörtlich zu nehmen, wo wir denken, das ist nicht so gemeint. Hier die Klagemauer, Jerusalem. Heute hat es ja in der Regel viel, viel mehr Menschen hier. Das sind Juden, die vor Gott kommen im Zusammenhang mit dem Krieg. Mit dem Gaza-Krieg, der sich ja ausgeweitet hat auf 7 Fronten in der Zwischenzeit. Und die klagen hier. Die Klagemauer ist das einzige Stück vom herodianischen Tempel, das überhaupt noch zugänglich ist für die Juden. Ist furchtbar. Sie können, stellt euch vor, die können keine Opfer mehr bringen. Dadurch haben sie keinen Weg, wie sie Gott, die Vergebung Gottes erlangen können. Konsequent nach dem Alten Testament. Ohne Blutvergießen gibt es keine Sündenvergebung. Und was machen die? Das Einzige, was sie tun können, ist beten. Versteht ihr? Zu Gott schreien, Psalm 77. Übrigens, diese Steine haben da ein Muster und das ist ganz typisch für die Römerzeit. Herodes, der schwerste Stein ist etwa 12 Tonnen und man weiß bis heute nicht, wie man den zugeschnitten und hergebracht hat. Millionen von Gebetszetteln. Und jetzt kommt diese Stelle, die ich gelesen habe. Binde das Wort um deine Hände. Das Bar Mitzwa und vermutlich ein Jugendlicher, der 13 ist und jetzt geistlich mündig und darf zum ersten Mal im Alten Testament lesen. Und die binden dann tatsächlich diese sogenannte Gebetsriemen um den Arm, in der Regel 7-mal und vorne um die Hand, sodass ein Sch entsteht, ein hebräisches, und das steht für El Shaddai. Und in der Kapsel, die sie haben, auf der Hand, und hier auf der Stirn, da stehen Worte aus dem Alten Testament, zum Beispiel genau diese Stelle. dieses Wort, binde es auf deine Hände. Und in der Regel an der schwächeren Hand. Und hier seht ihr einen orthodoxen, einen glaubenden Juden an der Klagemauer. Sogar im Militär gibt es Juden, die jeweils am Morgen das praktizieren, in der öffentlichen Bahn. Das waren die Tefillim und das sind die Mesusa für die Türpfosten. Außer bei der Toilette und ich glaube noch bei der Dusche, Badezimmer, wird das an alle Türpfosten genagelt. Das ist eindrücklich, aber jedes Ritual nützt überhaupt nichts, wenn ich nicht mit meinem Herzen dabei bin. Auch ein Tischgebet. Segne Vater diese Speise, unsere Kraft und dir zum Preise. Amen. Guten Miteinander. Versteht ihr? Ich bete bis heute ganz bewusst jedes Tischgebet anders. Bewusst, um zu sagen, jetzt beten wir und wir danken Gott für das, was er uns schenkt. Was will Gott damit sagen hier? Eigentlich nur eines. Lest die Bibel. Lest die Bibel. Und das wird nächsten Sonntag auch spannend sein, in der Familie zusammen mit den Kindern. Aber die Kinder sollen erleben, dass wir die Bibel lesen. Und beides kommt mir vor wie ein Herz mit zwei Kammern. Das ist mein letzter Gedanke. Das ist Valentinstag. Wir können es nicht trennen. Es gibt Leute, die fahren ab auf der Bibel, aber sie haben kaum eine Beziehung zu Gott. Die können Bibel lesen und Erkenntnis austauschen. In der Kleingruppe, man beginnt um 7:30, abends um 11:30, ist man immer noch am Studieren über einen Bibeltext, wie ist das genau gemeint und diese und jene. Ich will mich nicht lustig machen, ich liebe Lehre. Aber es gibt auch das Gegenteil. Diejenigen, die mit Gott eine Beziehung haben, mit Jesus und er hat mir diesen Eindruck und jenen gegeben und jetzt mache ich das so. Und die Bibel ist irgendwo dann im zweiten Rang und ist ja nicht so wichtig, was die Bibel sagt. Wichtig ist, was Gott mir sagt. Das kann man nicht trennen. Okay? Ist wie unser Herz. Lebt mal mit einer Herzkammer. Das geht nur ein paar Minuten. Und Gott will, dass wir ihn leben und sein Wort. Okay, das war's. Sagt man nach der Tagesschau. Das ist das, was ich euch weitergeben wollte. Und jetzt liegt es an euch, was ihr damit macht. Ich mache euch Mut zur Authentizität, zur Transparenz, zur Ehrlichkeit und dass ihr, wenn ihr in einer Not seid, möglichst bald Hilfe sucht. Vielleicht sogar nach diesem Gottesdienst hier auf eine Person zugeht, zu der ihr das Vertrauen habt und sagt, du, ich muss einmal mit dir reden. Vielleicht nicht heute, aber einmal die Woche machen wir gerade ab. Habt den Mut, aufeinander zuzugehen. Ich glaube, das gibt in einer Gemeinde eine ganz neue Dynamik und das macht uns attraktiv. Weil die Leute nicht haben den Eindruck haben, die haben alles im Griff und da passe ich gar nicht rein, sondern das sind hundsgewöhnliche Menschen, wie wir auch. Aber sie haben einen einmaligen Gott und das unterscheidet uns. Okay, ich bete noch. Danke viel, viel mal, Jesus, für deine Barmherzigkeit. Danke für das Privileg, dass wir im neuen Bund leben und dass wir dadurch durch dich Gott noch viel, viel mehr besser kennengelernt haben, als das möglich war im Alten Testament. Und danke, dass wir durch dich auch die Vergebung haben, 1:1, Gnade und Friede von Gott. Und ich bitte dich jetzt, Herr, ganz besonders für die Menschen, die in einer Not sind, Single, die Mühe haben mit ihrer Bestimmung, die den Eindruck haben, sie haben etwas Wichtiges verpasst in ihrem Leben, Ehepaare, die in einer Krise sind, miteinander sich aufreiben, Herr, Eltern, die Mühe haben mit dem Weg, den ihre Kinder gehen, Herr, wir merken, es werden uns dann immer wieder Dinge bewusst, die noch nicht so sind, wie du es haben willst. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Wunder tut und für den keine Biografie, kein Fehler, kein Versagen zu schlimm ist, dass du nicht mit uns zurechtkommst. Das gibt uns Hoffnung. Und wir beten dich gemeinsam an. Du bist wunderbar. Amen.